Heute ist Mittwoch, der 16.04. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über die Abstimmung zum Koalitionsvertrag der SPD. Dann geht's weiter in die USA, wo die Regierung gerade der Harvard-Universität Fördergelder entzogen hat. Anschließend schauen wir in den Sudan. Dort jährt sich der Beginn des Bürgerkriegs zum zweiten Mal. Und zum Schluss, da gibt's noch die Good News, die brauchen wir alle. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir starten heute in Deutschland. Dort können seit gestern die 360.000 Mitglieder der SPD über den Koalitionsvertrag abstimmen. Für die Abstimmung haben sie bis zum 29. April Zeit. Schon einen Tag später soll dann das Ergebnis veröffentlicht werden. Und neben der SPD will die CDU am 28. April auf ihrem kleinen Parteitag abstimmen. Die CSU hat den Koalitionsvertrag bereits durch einen Beschluss ihres Vorstands angenommen. Man kann also sagen, nur SPD und CDU, die haben da noch so ein bisschen Basismitglieder Entscheidungen vor sich stehen. Abgestimmt werden soll entweder über eine Online-Plattform oder für Personen ohne Zugang zum Internet in den Geschäftsstellen der SPD. Für die Online-Abstimmung haben die SPD-Mitglieder bereits in den letzten Tagen ein Passwort zugeschickt bekommen, das sie mit ihrer Mitgliedsnummer benutzen müssen. So soll sichergestellt werden, dass sie ihre Stimme online verschlüsselt abgeben können. Ja, und damit der Koalitionsvertrag angenommen werden kann, ist neben einer Mehrheit der Stimmen auch eine Beteiligung von mindestens 20% der SPD-Mitglieder erforderlich. Die beiden SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil werben deswegen natürlich für die Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Saskia Esken hat dazu erklärt, dass sie vor allem die Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft, das Sondervermögen für Investitionen und die Lockerung der Schuldenbremse für die Verteidigung als doch gute Grundlage einer Zusammenarbeit zwischen der SPD und Unionern sieht. Ja, und auch Wahlversprechen wie die Steuersenkung für geringe und mittlere Einkommen oder die Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Euro haben es in den Koalitionsvertrag geschafft. Zum Mindestlohn, da muss man natürlich sagen, dass Friedrich Merz da wieder so ein bisschen zurückgerudert ist. Also auch hier kann man sich wieder fragen, auf was es eigentlich verlässt. Der Koalitionsvertrag ist ja immerhin auch nur eine Absichtserklärung. Ja, aber die Inhalte, die sind nicht überall nur so schön, sondern es gibt natürlich auch ganz schön viel zur Migrations- und Sozialpolitik, und da soll einiges verschärft werden. Und dazu steht im Koalitionsvertrag zum Beispiel, dass die Grenzkontrollen an allen Grenzen von Deutschland bestehen bleiben sollen. Damit sollen unter anderem die irreguläre Migration eingedämmt werden, und das so lange, bis es einen Außengrenzschutz der EU gibt, der dann auch funktioniert. Und das ist eigentlich ganz schön kritisch zu sehen, weil Deutschland den Schengener Grenzkodex unterschrieben hat. Und der legt fest, dass zwischen den Staaten des Schengen-Raums keine dauerhaft und zeitlich unbegrenzt angelegten Grenzkontrollen zulässig sind. Eine Ausnahme wird nur gemacht, wenn sich die Staaten in einer Gefahrensituation befinden, und in der ist Deutschland ja gerade eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie bedroht ihr euch gerade so fühlt, dass ihr das Gefühl habt, wir müssten die Grenzen kontrollieren. Tja, dazu kommt auch, dass im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, dass in Abstimmung mit Deutschlands Nachbarländern auch Asylsuchende an den Grenzen abgewiesen werden sollen. Auch hier wurde aber anscheinend nicht so richtig mitbedacht, dass in solchen Themen das EU-Recht über dem deutschen Recht steht. In dem Fall geht es da vor allem um die Dublin-III-Verordnung. Neben anderen Regeln wird durch die Verordnung aber klar, dass Deutschland meist nicht für Asylverfahren zuständig ist. Denn das ist in der Regel das Land, in dem Geflüchtete zuerst die EU betreten. Tja, Deutschland muss aber prüfen, welches Land zuständig ist, und kann die Person dorthin überstellen. Direkt an der Grenze Asylsuchende zurückweisen, wie es der Koalitionsvertrag fordert, darf Deutschland aber laut EU-Recht eigentlich gar nicht. Ja, ob Deutschland sich wegen einer Notlage über diese Regel hinwegsetzen darf, das ist auch ganz schön umstritten. Bisher ist das vor dem Europäischen Gerichtshof immer gescheitert. Und dazu sinken aktuell auch die Asylzahlen in Deutschland. Vielleicht haben wir es hier wieder mit Symbolpolitik zu tun. Ja, und auch in den Parteien finden das nicht alle so lustig, was da gerade passiert. Vor allem in der SPD-Jugendpartei, also den Jusos, wird das ganz schön stark kritisiert. Und die sagen, dass sie den Koalitionsvertrag so ablehnen wollen und eine Nachverhandlung angesetzt werden sollen. Ja, es wird aber wahrscheinlich zu keinen Nachverhandlungen kommen. Lars Klingbeil hat bei seiner Dialogkonferenz am Montag ganz schön deutlich gemacht, dass er das nicht will und dass das auch nicht passieren wird. Und wenn dieser Koalitionsvertrag scheitern würde, dann wird es Neuwahlen geben. Oder eben eine Minderheitsregierung. Das ist ein ganz schön großes Druckmittel. Das muss man an diese dieser Stelle schon sagen, denn Neuwahlen bei diesen Umfragen, die wir gerade haben, das will eigentlich keiner so richtig. Die AfD führt immer mal wieder und das ist so ein Gefühl, wo man sich denkt, wenn das jetzt scheitert, dann gibt das der AfD natürlich noch Feuer. Und eine Minderheitsregierung, auch immer schwierig, denn was kann man dann im Endeffekt noch so richtig durchsetzen? Also es ist eine Pattsituation. Dieser Koalitionsvertrag ist für viele in der SPD anscheinend nicht das Gelbe vom Ei, aber was dann? Neuwahlen? Das ist eine wirklich, wirklich spannende Sache. Wir werden uns das weiter anschauen, denn das Letzte, was wir wollen, ist eine AfD in irgendeiner möglichen Regierung.
Werbung.
Wir reden hier ja immer mal wieder darüber und ich finde, es ist ein unfassbar wichtiges Thema, dass wir hier auch über unsere Periode oder über die Periode sprechen, denn das ist viel zu oft ein Tabuthema und darum machen wir das heute. Und ich freue mich besonders immer über Kooperationspartner, die das auch machen, wie zum Beispiel The Female Company. Und heute darf ich euch wieder wunderbare Periodenunterwäsche vorstellen. Ich selber bin absoluter Fan von Periodenunterwäsche, vor allem so in den ersten Tagen meiner Periode, wenn man sich nicht immer sicher ist, wann kommt sie denn? Wie fühlt sich das an? Wie ist es gerade? Dann funktioniert es einfach super, super gut. Und es gibt die in so tollen Styles. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Es gibt sie mit Leo-Muster ganz, ganz neu. Es gibt sie in Seamless. Ich habe sie mit Spitze. Und sie sieht genauso aus wie jede andere Unterwäsche auch. Sie ist Europas leistungsstärkste Periodenunterwäsche und wurde von Expertinnen entwickelt und schon 1,5 Millionen Mal verkauft. Non-toxic, ohne Biozide. Und man hat wirklich ganz versprochen kein Windelgefühl. Man merkt es überhaupt nicht, aber es tut einem so viel besser. Vor allem, wenn man vielleicht auch manchmal mit Schmerzen zu tun hat, dann kann es gut sein, auf Periodenunterwäsche zurückzugreifen. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl und man hat vielleicht nicht das Problem mit Tampons oder Ähnlichem. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch kurz vor eurer Periode seid und manchmal vielleicht auch so ein bisschen mit PMS zu kämpfen habt und dann irgendwie denkt, oh, ich hätte jetzt irgendwie gerne eine Tafel Schokolade oder ich brauche irgendwas, was meine Stimmung aufheizt, dann kann ich euch jetzt was anbieten. Und zwar bei The Female Company gibt es jetzt den PMS-Sale und zwar bis zu 50% Rabatt. Und mit meinem Code bekommt ihr noch 15% Rabatt on top. Mit TFC-Info könnt ihr also jetzt richtig losshoppen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Schaut euch mal um bei The Female Company. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ihr findet wie immer alle Infos in den Shownotes. Ganz viel Spaß und die Welt ist besser in Periodenunterwäsche.
Werbung Ende.
Ja, und wo wir gerade bei dem Thema Faschismus und Rechtsextremismus sind, schauen wir doch mal direkt in die USA. Dort hat die US-Regierung Fördergelder für die Elite-Uni Harvard ausgesetzt. Da ging es um mehrjährige Zuschüsse in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar, also 1,9 Milliarden Euro und Verträge im Umfang von 60 Millionen Dollar mit Harvard. Ja, die Regierung hat gesagt, ihr kriegt kein Geld mehr. Die Uni, die würde nämlich Bürgerrechte übergehen und sich zu wenig gegen Antisemitismus einsetzen. Der wirkliche Grund, der ist aber eigentlich ein anderer. Letzte Woche Freitag hat die US-Regierung der Harvard-Universität ein Schreiben mit einer ganzen Reihe an Forderungen übermittelt. Darin wird unter anderem verlangt, dass internationale Studierende bei Bundesbehörden gemeldet werden müssen, wenn sie gegen Verhaltensregeln verstoßen. Oder dass Programme zur Förderung von Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion eingestellt werden sollen. Ja, der Präsident der Harvard-Uni, Alan Garber, der hat einen offenen Brief veröffentlicht und hat dann gesagt, dass keine Regierung einer Universität vorschreiben dürfte, was sie lernen, wen sie aufnehmen und welche Forschungs- und Studienbereiche sie verfolgen dürfen. Garber hat dabei deutlich gemacht, dass die Harvard nicht ihre Unabhängigkeit und verfassungsmäßigen Rechte aufgeben werde. Und dazu hat er in dem Brief dann auch noch gesagt, also eigentlich müsste man euch kritisieren, liebe Trump-Regierung, denn ihr habt auch gar nicht die Absicht, irgendwo kooperativ zu sein oder konstruktiv und Antisemitismus bekämpfen. Das macht er auch nicht. Ja, das Bildungsministerium hat daraufhin dann die Fördergelder eingestellt. Und das ist nicht das erste Mal, dass der Regierung solche Forderungen an Universitäten stellt. Auch die Columbia University in New York hat einen solchen Brief erhalten und ist nach Drohung auf die Forderung der Regierung eingegangen. Ja, selbst Ex-Präsident Barack Obama hat sich zu Wort gemeldet. Er hat die Universitäten dazu aufgefordert, bei drohendem Entzug von Geldern wegen ihrer Diversitätsprogramme auf Stiftungsgelder zurückzugreifen oder an anderer Stelle Kosten zu sparen. Und er hat auch betont, dass die Universitäten den Forderungen von Trump nicht nachgeben sollen. Und das ist genau der richtige Weg. Dann lieber an anderer Stelle sparen, nicht daran, wie wir unsere Zukunft gestalten. Wir schauen weiter in den Sudan. Dort hat sich am Dienstag der Bürgerkrieg zum zweiten Mal gejährt und ein Ende scheint nicht in Sicht zu sein. Der Krieg findet zwischen der sudanesischen Armee mit dem Machthaber Burhan und seinem ehemaligen Vize Daglo und der paramilitärischen RSF statt. Ausgelöst wurde der Krieg durch die sudanesische Armee. Die hat nämlich geplant, die RSF in die regulären Streitkräfte einzugliedern. Die Verhandlungen dazu sind dann vor 2 Jahren so eskaliert, dass ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und internationale Beobachter werfen beiden Konfliktparteien vor, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Und dazu gehört auch der Einsatz von Hunger als Kriegswaffen. Laut der UN hungert zurzeit dabei die Hälfte der Bevölkerung. Hilfe von außen wird nur selten zugelassen. Im November 2024 haben Bewohner eines Flüchtlingslagers in Nord-Darfur erstmals wieder Lebensmittelhilfen vom Welternährungsprogramm erhalten. Und die Vereinten Nationen sprechen von der weltweit größten humanitären Krise, bei dem mehr als 14 Millionen Menschen auf der Flucht sind und bereits Zehntausende gestorben oder verletzt wurden. Und dazu kommt, dass die medizinische Versorgung an vielen Orten auch noch zusammengebrochen ist. Und leider muss man sagen, dass es so aussieht, als würde dieser Krieg auch weiter eskalieren. Diesen März hat die sudanesische Armee ihre Hauptstadt Khartoum wieder zurückerobert. Seitdem verstärkt die RSF ihre Angriffe in der Region Darfur im Westen des Sudans. Dabei gehen sie äußerst brutal vor und feuern in kurzer Distanz mit Haubitzen und Mörsern auf Flüchtlingslager. So ein Vorgehen ist dabei keine Ausnahme. 2023 hat die RSF die Stadt Junaina im West-Darfur zurückerobern können. Laut UN sind dabei 15.000 Menschen umgebracht worden. Ja, und jetzt könnte das Ganze wieder in den Städten Samsan und Fashir passieren. Dabei sind gerade in Samsan 500.000 Flüchtlinge untergekommen. Und seit Sonntag gehört die Stadt wieder der RSF und schon jetzt sind wieder 400.000 Menschen geflohen. Der Leiter des humanitären Research Lab der Yale Universität spricht sogar davon, dass die Situation mit dem Genozid in Ruanda vergleichbar ist. Ja, um Gelder für die humanitäre Hilfe für den Sudan beschaffen zu können, hat am Dienstag eine internationale Konferenz in London stattgefunden. Die Konferenz wurde auf eine gemeinsame Initiative von Großbritannien, Deutschland, Frankreich und der Afrikanischen Union organisiert. Neben der Verbesserung der humanitären Hilfe soll aber auch über Wege nachgedacht werden, wie der Krieg deeskaliert werden könnte. ExpertInnen haben dazu erklärt, dass es wichtig sei, dass Länder wie Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate keine Waffen mehr in den Sudan liefern sollten, um den Krieg weiter zu befeuern. Wir brauchen sie, die Good News. Die EU-Mitgliedstaaten und das Europaparlament haben sich auf neue Regeln geeinigt, die Kinder besser vor gesundheitsschädlichen Stoffen im Spielzeug schützen sollen. Ja, ein zentrales Element ist ein digitaler Produktpass, der über Inhaltsstoffe, Risiken und Warnhinweise dann informieren kann. Da gibt es dann einen QR-Code, der ist abrufbar und dann kann man mit einem Blick erkennen, als Eltern, aber auch als Behörde, was denn alles so in diesem Spielzeug drin ist und ob das sicher ist. Besonders gefährliche Chemikalien wie PFAS sollen künftig auch verboten werden, wenn das mal nicht was richtig Gutes ist. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Freitag wieder, auch wenn Karfreitag ist. Wir machen hier trotzdem am Karfreitag den News-Podcast. Denn gerade kann man sagen, irgendwas passiert ja immer.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.